Eine neue Aufzugsfahrt mit Raul steht an und daher vorher noch eine praktische Frage. Welche Taste drückst du, wenn du den Aufzug rufen willst? Viele machen ja einen Fehler, der die Wartezeit verlängern kann. Was die richtige Wahl ist, erfährst du am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
In dieser Folge begrüße ich Angelina Burger, Journalistin, Bestsellerautorin und Content-Kreatorin, die vielen vielleicht besser bekannt ist unter ihrem Instagram-Namen Kirmes im Kopf. Wir haben diese ganz besondere Folge live beim Sommerblut Kulturfestival in Köln aufgezeichnet. Im Gespräch mit mir ist Angelina genauso, wie ihre Community sich schätzt. Blitzschnell, schlagfertig und ungemein reflektiert. Aber gleichzeitig mit einer erfrischenden Leichtigkeit, die das Leben nicht zu bitter ernst nimmt. Wir sprechen über ihre Diagnose im Erwachsenenalter, über das Phänomen des Maskings und die Frage, warum ADHS keine Modeerscheinung, sondern ein tief verankerter Teil ihrer Identität ist. Eine Einladung also, starre gesellschaftliche Normen endlich zu hinterfragen. Eine Frau, die Aufklärung mit echter Authentizität verbindet. Also, Aufzugtür auf für Angelina Burger. Danke für den Applaus. Ein bisschen awkward war das jetzt gerade, man kommt so rauf. Es ist dunkel, alle gucken. Herzlich willkommen, dass ihr alle da seid. Wir wagen heute mal ein Experiment. Für mich ist es zumindest eins. Hattest du mal einen Live-Podcast?
Ja.
Okay, dann bist du erfahrener als ich. Wir wagen ein Experiment, nämlich einen Live-Podcast. Das heißt, ihr schaut zu, wie wir zwei einen Podcast aufnehmen. Was ich auch ein bisschen komisch finde, so als Format, aber man macht das jetzt wohl so. Ich wurde eingeladen vom Sommerblut-Festival, hier diese Podcast-Sendung aufzuzeichnen. Eigentlich wäre Katrin Aimé viel zu Gast gewesen. Sie ist leider krank. Von dieser Stelle aus gute Besserung. Was jetzt aber keine zweite Wahl ist, unsere aktuelle Gästin, nämlich Angelina Burger. Und der Podcast dauert ungefähr 60, 70 Minuten. Ich weiß, es ist hier drin sehr warm. Ich weiß, wir dürfen keine Getränke mit reinnehmen. Finde ich auch schwierig, aber ich hoffe, wir stehen das gemeinsam durch. Seid ihr bereit? Je schneller wir fertig sind, desto mehr Wasser. Also vielleicht ganz kurz, die Leute, die den Podcast noch nicht kennen, der Podcast heißt Im Aufzug und wir tun so, als wären wir in einem Aufzug. Das macht man dann über die Tonebene, wie man so schön sagt. Und das Format ist relativ ähnlich von Folge zu Folge. Es gibt eine gemeinsame Einstiegs- und eine gemeinsame Ausstiegsfrage und dazwischen dreht sich alles um den Gast. Und die Gästin heute ist Angelina Burger, die stelle ich dann auch in der Folge vor, damit wir jetzt keine Zeit verlieren.
Sehr gut. Und alle, die in meinem Rücken gerade sitzen, also ich fühlt euch trotzdem gesehen, dass ihr da seid. Es fühlt sich ein bisschen, ja.
Gilt auch für meinen Rücken. Sorry, dass ich euch diese Kiste ins Gesicht halte, aber ich könnte es leider vom Bühnenaufbau hier nicht anders gestalten aktuell. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich tatsächlich wirklich sehr. Herzlich willkommen, Angelina Burger, vielleicht sogar besser bekannt als Instagram-Influencerin, Journalistin, Business-Journalistin mit dem Handle Kirmes im Kopf. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Du wohnst in Köln, du hast eine Ausbildung als Journalistin beziehungsweise Politikwissenschaftlerin gemacht und arbeitest als Wissenschaftsjournalistin, bist aber vor allem Bestsellerautorin, Speakerin und Content-Kreatorin, darüber werden wir alles reden. Du hast einen Instagram-Kanal mit dem besagten Titel Kirmes im Kopf mit über 150.000 FollowerInnen und dabei geht es eben oft um die Themen, über die wir heute reden, nämlich ADHS, gerade bei Frauen und so weiter. Starten wir einfach los.
Let's go.
Hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug?
Jein. Also ich glaube, für die Person war es mehr awkward als für mich. Ich erzähle ganz schnell. Ich habe bei einem befreundeten Pärchen übernachtet, die in einem Art Hochhaus gewohnt haben, 8. Etage. Und morgens sind wir aufgewacht und es hat die ganze Zeit komisch gepiepst. Und dann sind wir irgendwann rausgegangen und haben geguckt, woher kommt dieses Piepsen. Und 8. Stock, also es war auf jeden Fall ein Haus mit Aufzug. Und dort lag ein etwas angetrunkener Mann, der, glaube ich, eine gute Nacht hatte. In der Aufzugtüre, war am Schlafen auf dem Bauch. Und die Tür ging halt die ganze Zeit auf und zu, auf ihn. Und daher kam dieses Störgeräusch quasi. Ja, aber wow. Wir haben ihn schlafen lassen erstmal.
Aber er lebte noch.
Er lebte noch, ja. Okay. Das haben wir überprüft. Also es ging ihm gut. Er schnarchte und war, glaube ich, irgendwas Schönes am Träumen. Das war mein awkward Moment.
Okay, ja. Ich sag euch, Aufzüge sind tatsächlich Orte, da kann man die spannendsten Geschichten erleben. Jeder von uns hat irgendeine Aufzugsgeschichte und das ist tatsächlich eine einzigartige, die habe ich so noch nicht gehört. Wir reden ja auch über ADHS heute. Wann hast du eigentlich deine Diagnose zum ersten Mal, oder anders gesagt, wann hast du eigentlich zum ersten Mal realisiert, dass irgendetwas
anders ist?
Anders ist oder irgendwie komisch oder so.
Also im Endeffekt, seit ich denken kann, beziehungsweise ist es ja so, dass es war immer mein Normal. Also das ist ja mein Normal.
Ja, genau.
Und irgendwann, und meistens ist es ja so, ADHS ist ja auch ein sehr erbliches Thema. Also da geht es ja auch viel um Vererbung. Und wenn man dann in einem Zuhause aufwächst, dann fällt das vielleicht auch erstmal nicht so auf, weil alle irgendwie ein bisschen anders sind. Oder eben gleich. Und dann geht man in die Welt raus und merkt auf einmal, huch, das läuft hier alles ganz anders. Manche Dinge laufen vielleicht auch besser anders und manche Dinge eben schlechter anders. Und dann irgendwann sammelt sich das und summiert sich das und Menschen geben einem Feedback, ob das in der Schule ist, in Freundschaften, im Alltag. Und ja, und irgendwann kam dann die Diagnose, aber tatsächlich erst im Erwachsenenalter. Und rückblickend war es dann irgendwie doch klar.
Und war das eine Befreiung, diese Diagnose zu bekommen?
Komplett. Also für mein Leben, und das muss ich immer dazu sagen, weil ich weiß, dass es nicht jedem so geht, war das wirklich ein unglaublich heilsamer Moment, weil ich eben zum ersten Mal begriffen habe, was wirklich mit mir ist und eben auch Worte dafür hatte und verstanden habe, das ist jetzt nicht quasi das Ende, sondern das ist für mich eigentlich ein neuer Anfang, weil ich eben begreife, mit mir ist nichts kaputt und nichts falsch, sondern ich funktioniere eben anders und ich kann entweder mit meinem Gehirn oder gegen mein Gehirn arbeiten und dass die Gesellschaft eben auch eine große Rolle spielt in der Wahrnehmung eben von was ist normal und was nicht und das hat mir sehr geholfen. Ja.
Ich habe das deswegen mich gefragt, weil die Diagnose ist ja erstmal nur eine Diagnose, ne? Und wie du das gerade beschreibst, ich kann es relaten an einer anderen Stelle, dass ich, seitdem ich mich jetzt fast einige Jahrzehnte inzwischen mit dem Thema Inklusion, Barrierefreiheit und so weiter auseinandersetze, ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, Worte für Dinge zu haben, die man sonst nur gefühlt hat, die man mega kompliziert umschrieben hat. Und ganz oft bekomme ich so von Leuten den Satz gesagt, oh, ich kann das Wort Inklusion nicht mehr hören. Inklusion ist, wahre Inklusion ist es, wenn wir das Wort nicht mehr benutzen und so. Und
ich denke, ich sehe alle Farben.
Genau.
Oder keine Farben so.
Genau. Und ich denke, ich verstehe den Punkt, aber gleichzeitig ist es so wichtig, ein so komplexes Thema mit einem Wort erstmal auch beschreiben zu können. Das löst natürlich noch gar nichts. Aber es gibt uns ein Tool an die Hand.
Und ein Zugehörigkeitsgefühl.
Genau.
Das ist das.
Genau.
Ja.
Deswegen konnte ich damit ziemlich gut relaten. Sprache ist ein wichtiges Tool. Und ich habe viele Interviews mit dir gelesen, geguckt. Und was mir auffällt, ist, dass die Fragen, die man dir stellt, sich auch echt oft wiederholen. Es sind oft dieselben Fragen und dann soll man sich irgendwie outen, dann sollst du irgendwie ganz viel erzählen, wie ich es auch gerade ein bisschen gemacht habe. Aber noch viel krasser fand ich das. Und da habe ich mich dann gefragt, das Wort zum Beispiel, also was sehr oft gefragt wird, ist das nicht eine Mode? So, und ich finde das ganz schön krass, ganz schön anmaßend, auf frech, die Diagnose ADHS mal eben so als Mode abzutun, nur weil man auf TikTok jetzt darüber redet und so. Gleichzeitig aber denke ich, es ist wichtig, über Sprache zu reflektieren. Und nicht alles ist ADHS. Und nicht alles ist triggernd.
Ja.
Nicht alles ist Trigger. Wo würdest du die Unterscheidung treffen?
Genau, ich sage ja immer so, wenn es Mode wäre, dann könnte ich es irgendwie an- und ausziehen oder ein- und ausschalten. Das ist eben nicht die Sache. Es ist Teil meiner Identität und es ist eben eine unglaubliche Errungenschaft, dass es in unserer Wahrnehmung eben gerade dieses ist von, das Thema ist überall. Das haben Menschen erarbeitet, das hat Forschung und Wissenschaft erarbeitet, das haben aber auch super, super viele Menschen eben, die aktivistisch unterwegs sind, die Community eben erarbeitet, dass diese Wahrnehmung so ist. Und das hat eben dazu geführt, dass viel mehr Menschen jetzt eine Diagnose bekommen, die vielleicht ihr Leben lang gedacht haben, eben, ich bin zu dumm, ich bin zu faul, ich bin zu undiszipliniert, mit mir ist was nicht richtig, aber es ist halt meine Schuld und es liegt an mir, oder eben falsche Diagnosen hatten. Und es ist eine unglaubliche Errungenschaft, dass wir jetzt so darüber sprechen können und dass das eben auch in den Köpfen langsam ankommt. Und das ist ja bei so vielen Themen, dass, wenn es mich nicht selbst betrifft, dass man dann schnell dieses Gefühl hat von, ja, ich habe es jetzt so oft gehört, es reicht jetzt langsam. Aber ich glaube, genau das ist dieser Punkt, über den man rüber muss, damit es dann irgendwann wirklich, ja, eben permanent irgendwie so in unserer Wahrnehmung ist, weil wir sind viele, wir sind da und wir gehören dazu und wir möchten auch teilhaben. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was durch diese ganze Wahrnehmung des Themas auch vorangetrieben wird.
Aber gleichzeitig werden ja Wörter auch inflationär jetzt gebraucht.
Absolut.
So Trigger, also, zum Beispiel.
Genau, es gibt eben viele Wörter, die so aus dem psychiatrischen oder eben auch psychologischen Bereich kommen, die dann eben sehr inflationär benutzt werden. Und das ist natürlich auch bei ADHS das Thema. Also ich sehe das auch, dass es viele Beiträge gibt, die dann eben sehr verkürzt Sachen darstellen. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen den Algorithmen und diesen Plattformen geschuldet. Das ist auch sehr, manchmal zu kurz ist oder zu oberflächlich. Da gibt es ja mittlerweile auch Studien zu, die das untersuchen. Aber ich bin auch nicht Fan davon, eben zu pauschalisieren und zu sagen, was auf Social Media ist, kann nicht sein. Mhm. Weil man muss sich eben klar machen, ich habe die Diagnose 2020 bekommen. Das war zu einer Zeit, da hätte ich auch Infos gebraucht. Unterstützung, Hilfe, einfach Psychoedukation zu wissen, was, ne, wie mache ich jetzt weiter damit, was ist das? Es gab es aber einfach nicht im deutschsprachigen Raum. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und angefangen, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben.
Noch bevor du die Diagnose hattest?
Sogar, ja, also so ein Ticken davor und dann eben auch mit der Diagnose, dass ich auch direkt gesagt habe, ich möchte da mit an die Öffentlichkeit gehen und das mit Menschen teilen, diese Infos, weil es kann einfach nicht sein, dass ich mit 29 erst zum ersten Mal davon höre, dass erwachsene Menschen ADHS haben können, dass Frauen ADHS haben können und das war dann eben mein Anliegen, darüber aufzuklären und das ist eben auch ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dieser ganzen Aufklärungsarbeit, dass es eben auch Menschen sind, die aus ihren Erfahrungen heraus sprechen und denen dann irgendwie abzusprechen, dass sie Experten sind oder ExpertInnen von einem Thema, das finde ich halt auch immer sehr problematisch, ehrlich gesagt.
Sie sind auf jeden Fall Experten für sich selbst und in eigener Sache.
Genau.
Sie sind aber immer noch keine MedizinerInnen.
Das stimmt, aber wir brauchen ja auch nicht nur MedizinerInnen. Nee,
klar, aber die sollten keine Diagnosen stellen.
Nee, aber ist ja faktisch quasi auch nicht möglich. Deswegen wehre ich mich immer sehr gegen diesen Begriff der Selbstdiagnose. Ja. Weil ich sage, es ist eben ein medizinischer Begriff. Ich kann niemanden diagnostizieren.
Ja. Wie angepasst oder wie sehr musst du dich heute noch anpassen? Nein, wir haben das ja alle internalisiert, ne? Wir haben internalisiert, wir sind vielleicht zu schwach oder wir können das nicht, wir wollen niemandem zur Last fallen. Konntest du das jetzt komplett ablegen oder steckt in dir noch so dieser Charakter, der sagt so, ich unterdrück das jetzt mal kurz oder maske?
Ja, also ich glaube, das Masken ist immer noch auch ein Teil von mir, wenn auch mittlerweile ein kleiner. Und das ist ja etwas, was ein Stück weit einen ja auch durchs Leben begleitet und geholfen hat. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, so Masking ist was ganz Schlimmes und die Maske muss sofort runter und jeder muss irgendwie dein blankes Ich und Gesicht sehen, weil das kann uns ja auch schützen einfach vor Dingen. Und ich habe aber eben das Privileg mittlerweile, dass ich eben in so einem Leben lebe und so bekannt bin und mit diesem Thema eben auch so bekannt bin, dass ich ganz offen damit umgehen kann, auch mit meinen vermeintlichen Schwächen und das eben auch sehr offen kommuniziere. Ich glaube, das ist dann doch schon ein Unterschnitt so zum Menschen, die einfach in ihrem Alltag damit umgehen.
Du hast in einem Interview gesagt, dass Selbstakzeptanz tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt in deinem Leben ist, aber vielleicht auch insgesamt für jeden Menschen, nicht nur für Menschen mit Diagnosen und oder Behinderung. Wie bist du an diesen Punkt gekommen? Hast du das alles selbst erarbeitet oder?
Also ich muss sagen, neben dem, was ich quasi an professioneller Unterstützung hatte, also ich habe damals eben eine Verhaltenstherapie gemacht und auch die Diagnose, wie ich ja schon gesagt habe, hat mir ein Stück weit geholfen, damit eben meinen Frieden zu schließen. Aber ich glaube, die größte, wovon ich am meisten mitgenommen habe und was mich gestärkt hat, ist tatsächlich der Austausch mit anderen, denen es ähnlich geht. Also wirklich die, einfach zu wissen, ich bin damit nicht alleine und das ist noch jemand anders, der fühlt so ähnlich wie ich, der denkt so, der lacht über dieselben Dinge, der regt sich über dieselben Sachen auf. Und das ist ja auch genau das, was ich dann gemacht habe. Ich habe mich eben vor eine Kamera gesetzt und auch meinen Alltag gezeigt und die lustigen Momente, wo ich eben über mich lachen kann, aber eben auch die traurigen Sachen, die Sachen, von denen ich das Gefühl habe, da gehe ich immer noch zu krass mit mir selbst ins Gericht oder da bin ich vielleicht auch irgendwie in Konflikten mit anderen. Und das hat mir aber so sehr geholfen zu wissen, ich bin nicht alleine damit und dass wir eben viele sind, denen es ähnlich geht. Ja, das war für mich mit das Wichtigste.
Ein Wort, das ich wirklich erst in den letzten Jahren für mich angenommen habe, ist Authentizität. Also so zu sein, wie man ist und dazu zu stehen und sich nicht dafür zu schämen. Als ich dich gerade gefragt habe, bist du immer noch irgendwie am Anpassen und Verstecken und Masken? Ich glaube, das ist eine Reise fürs Leben.
100%.
Ich glaube, wir werden nie 100%, niemand, egal ob behindert oder nicht, wird an dem Punkt 100% immer authentisch sich selbst sein können.
Aber ich bin schon verdammt gerne ich.
Also ja, das muss ich schon auch so sagen. Ganz gerne ich. Aber auch selbst zu sein, kann auch Angst machen.
Ja, klar.
Also in sich reinzuschauen, wie fühle ich wirklich?
Ja.
Wow, das ist auch Abenteuer.
Ja.
Deswegen glaube ich, ist es auch normal, dass man da ab und zu mal so hadert zumindest.
Total.
Aber Authentizität ist tatsächlich so ein Wort, soll ich das erklären? Menschen mit sichtbaren Behinderungen, die hören oft den Satz, ich bewundere, wie du das alles schaffst, ich an deiner Stelle könnte das nicht. Und das hat sich,
toll, was das, antwortet man
ja,
auf
genau,
sowas?
Das hat sich halt lange angefühlt, wie ich an deiner Stelle hätte mich umgebracht.
Ja.
Und je länger ich aber darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, nee, warte kurz, die meinen gar nicht mich, die meinen sich selbst.
Ja.
Und das klingt jetzt wie so ein Teebeutelspruch. Aber jeder von uns hat irgendein Issue mit seinem Leben oder ihrem. Irgendwas, traumatisches Kindheitserlebnis, schlechte Vergangenheit, ein Geheimnis. So, wir haben nur wenigen Leuten davon erzählt. Und ich glaube, vor allem bei sichtbar behinderten Menschen sehen diese Menschen eine Kraft in dieser Person, die sie selber für sich gerne hätten. Und als ich das gedanklich zumindest mir erarbeitet habe, habe ich verstanden, was es bedeutet, wenn man maskt, wenn man seine Behinderung versteckt, weil das geht immer auf eigene Kosten.
Ja.
Und ich kann mich auf den Kopf stellen, dann bin ich behindert auf dem Kopf. So, die Behinderung ist immer vor mir da, aber du kannst so tun, als ob. Aber es geht immer zu deinen Ungunsten.
Genau, der Preis, den man zahlt. Und das ist ja eben das, ne? Weil viele auch immer sagen, ja, was ist es denn jetzt? Ist ADHS eine Krankheit oder nicht? Und ich sage eben für mich, es ist keine Krankheit, aber es kann verdammt krank machen.
Genau.
Weil eben diese ganzen Folgen, die damit einhergehen, permanent an sich selbst zu zweifeln, sich vielleicht sogar selbst zu hassen dafür, Kritik von außen, Kritik eben an sich selbst zu richten, zu wissen, ich bin eigentlich zu mehr fähig, aber ich schaffe es nicht und immer unter den Erwartungen zu bleiben, das zehrt so sehr an einem, dass man eben irgendwann verdammt krank werden kann. Ja.
Inwieweit ist ADHS für dich eine Bereicherung?
Genauso wie eben der andere Pol. Also das ist mir auch so wichtig, weil du hast jetzt eben über diese Fragen, die mir dann häufig in Interviews gestellt werden. Und das ist eben genau das. Es ist immer sehr defizitär. Also es ist ein Interessiertes daran, wie geht es dir, wie ist dein Erleben? Aber eben immer im Hintergedanken mit diesem, das ist ja bestimmt ziemlich belastend für dich oder für andere. Und mir ist es so wichtig, eben darüber zu sprechen, dass eben auch so viel damit einhergeht. Und deswegen sage ich immer, es kann verdammt belastend sein, aber ich würde es trotzdem niemals hergeben, weil es einfach meine Art und Weise ist, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich darauf blicke. Das bereichert mich in so vielen Bereichen, die mein Leben und auch das Leben von anderen Menschen schöner machen. Und ich finde es eben wichtig, auch über diese Aspekte zu sprechen, genauso.
Mach mal ein Beispiel.
Es ist vor allem dieses... Mir wurde früher oft gesagt, ich bin sehr impulsiv oder eben sehr, sehr direkt und sehr, denk nicht lange nach darüber, was ich sage, wie ich mich verhalte. Gleichzeitig ist das aber jetzt das, wovon ich ja auch im positiven Sinne zehre. Das ist das, was für mich meine Authentizität ist, dass ich eben so bin. Dass ich nicht darüber nachdenke und dadurch in ein Gespräch komme, sich kreative Dinge irgendwie entwickeln, ich Menschen kennenlernen darf, ich eben auch manchmal über Risiken nicht nachdenke und dann gewisser Mut auch drin steckt zu sagen, ja okay, dann mache ich das jetzt einfach. Hast du dich denn vorbereitet? Nö. Da kann man sagen, okay, das ist super unprofessionell. Auf der anderen Seite ist es ja auch vielleicht ein Skill, dass ich mich gar nicht vorbereiten muss, sondern dass ich in die Situation einfach reingehe und gucke, was kommt. Und das ist für mich so ein bisschen dieses Reframe, ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt bei ADHS, dass man eben sieht, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Wenn du jetzt 8 Stunden irgendwie still auf dem Stuhl im Büro oder in der Schule sitzt, kann das natürlich sehr anstrengend sein.
Du hattest vor einiger Zeit ein fantastisches Gespräch im Deutschlandfunk Nova. Sonntagsfragen, glaube ich, war das. Und ich fand das, also ich glaube, es war eines der besten Interviews zum Thema ADHS, die ich bisher gehört habe. Insgesamt. Weil du bist so blitzschnell in das Gespräch eingestiegen. Der Moderator musste erstmal erraten, wer du bist und was dein Thema ist. Er wusste es einfach nicht. Und später sind wir dann in die Tiefe gegangen, oder seid ihr in die Tiefe gegangen. Und du hast super schnell geschaltet, wenn er irgendwie gerade haderte oder nicht genau noch nachdachte.
Sätze beenden ist auch so ein Ding, ja.
Und ich glaube, also das fand ich richtig cool. Da war ich ein bisschen neidisch, dass du sehr schlagfertig rüberkamst. Ich hatte auch ein paar Bücher geschrieben und jetzt sind wir beide Autorinnen mit Bestseller-Aufkleber drauf. Und ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Nicht wegen der Erlöse oder Verkäufe, das ist nicht mein Thema, sondern ich frage mich, ist Aufklärung wirklich der richtige Weg?
Was würdest du vorschlagen, was wir stattdessen tun?
Ich habe noch keine bessere Antwort, aber warum ich zweifle. Wir müssen niemandem uns erklären. Grundsätzlich. Und ich finde es manchmal schlimm, wie schnell mir Leute ungefragt ihre Diagnosen erzählen. In E-Mails, in Gesprächen. Aber wir schulden niemandem unsere Diagnose. Und ich finde es ganz besonders traurig, wenn ich Kindern zuhöre. Wenn 3-Jährige auf mich zukommen und sagen, mein Name ist Max und ich habe Achondroplasie. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, und du klingst mehr wie ein Arzt als ich. Und du bist noch ein Kind. Du solltest das Recht haben, zu spielen, zu sein, Freude zu haben. Und wenn wir jetzt Bücher schreiben und es die ganze Zeit erklären, dann bin ich so eine Art Berufsbehinderter geworden. Und du bist jetzt die Berufsneurodivergente. Wolltest du die immer sein?
Nein, aber ich habe mir dann gedacht, also ist jetzt ein bisschen überspitzt, wenn niemand anders den Job macht,
ja,
dann mache ich ihn. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Und ich mache ihn, und das ist vielleicht ganz wichtig an der Stelle, vor allem für andere neurodivergente Menschen als allererstes. Um ihnen dabei zu helfen, eine ja, einfach Wissen aufzubauen, diese ganzen Gefühle, die einen da überkommen, einfach zu sortieren und da zu sein und eine Anlaufstelle zu sein. Das ist manchmal
überfordert. Also für Neurodivergente, die noch nicht wissen, dass sie es vielleicht sind.
Zum Beispiel, aber natürlich auch für die, die wissen, dass sie es sind. Ich meine, ich kriege Nachrichten, ich treffe auf Menschen, da stehen 8-Jährige vor mir, da stehen aber auch 77-Jährige vor mir, die seit 2 Wochen die Diagnose haben.
Ja.
Die sagen, Frau Börger, glauben Sie mir, auch das macht noch einen Unterschied. Und das ist für mich einfach das, ich was nicht zurückgeben, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich habe einfach das Bedürfnis, ja, da zu sein und da eine Anlaufstelle zu sein, ja.
Das finde ich auch was anderes als Aufklärung. Bei Aufklärung wäre ich jetzt, wir informieren die Neurotypischen über unsere Erkrankung und Behinderung. Und ich glaube, das müssen wir nicht. Was wir tun können, klar, immer empowern. Ne, andere Betroffene sagen, ey, dein Leben wird schön werden, wenn du an dich glaubst und so. Ich habe nur eben für mich das Gefühl, dass die Aufklärung als solche, lies ein Buch, hör einen Podcast, besuch die Vorträge von Angelina oder Raul, das ist alles Theorie. Wenn du nicht selber als nicht betroffener Mensch in den Kontakt kommst, in die Begegnung, in den Dialog, und du selber nicht diese Unsicherheit spürst und überwindest, keine Theorie kann dir das beibringen. Das, was wirklich was verändern würde, bin ich fest von überzeugt, ist die Begegnung.
100 pro. Also ich kann mir 100 Videos, Tutorials übers Fahrradfahren angucken. Ja. Es wird nicht dazu führen, dass ich auf 2 Reifen dann vorankomme. Richtig.
Macht es dich inzwischen müde? Immer die gleichen Fragen. Du bist ja die Erklärbärin quasi des ADHS.
Also es gibt, damit fange ich auch mein erstes Buch an, dass es eben diese verschiedenen Kategorien von Menschen gibt, wenn sie auf ein Thema stoßen. Es gibt die, die sind voreingenommen, aber interessiert. Mhm. Und da ist eine gewisse Bewegung drin. Da ist die Möglichkeit, einfach durchs Gespräch, durchs Miteinander interagieren, dass sich etwas verändert. Es gibt natürlich auch die Menschen, die, wir kennen es vielleicht alle von Social Media, die wirklich einfach nur was in die, sorry, dass ich das so sage, in die Kommentarspalte scheißen und dann sind sie wieder weg und überhaupt nicht interessiert sind an diesem Austausch. Das sind Menschen, mit denen muss ich jetzt auch nicht großartig darüber reden. Und das wäre mir auch zu mühselig, dagegen anreden zu müssen. Aber ich glaube halt schon, dass es sich lohnt, drüber zu reden, aber weniger eben, dass man das Gefühl hat, ich erkläre mich oder ich rechtfertige, also ne, sondern es ist einfach, ich erzähle von mir, von meiner Lebensrealität und das ist auch nichts, das ist keine Meinung oder so. Das ist nichts, was du mir absprechen kannst.
Du bist Wissenschaftsjournalistin auch.
Ja. Noch dazu. Aber das ist einfach, es gehört zu mir und es ist mir streng genommen scheißegal, was du davon hältst.
Ja.
Wir können gerne darüber reden. Du kannst mich Sachen fragen, wir können in den Austausch gehen. Vielleicht habe ich an einem Tag mehr Lust, drüber zu reden. Am anderen Tag sage ich, sorry, heute passt es mir nicht so. Aber es gibt halt nichts irgendwie Grundsätzliches, wo sich für mich drüber dann diskutieren lässt. So, das ist mein Leben. Das ist nichts. Das hat nichts mit Meinung in dem Sinne zu tun. Ich sehe das aber anders. Ja.
Wenn du jetzt gerade die Scheiße in Instagram-Kommentaren sagst, ist das für dich ein Thema, Hass im Netz?
Nicht direkt bei mir, nicht bei Kirmes im Kopf. Also muss ich sagen, das fühlt sich an wirklich wie so eine, also wie so ein safer Space, wo so eine Hülle drum ist. Aber sobald ich eben Beiträge über ADHS sehe oder andere Neurodivergenzen, dann ist es eigentlich voll damit. Und da gibt es eben Menschen, die einfach Vorurteile haben oder Fehlannahmen reproduzieren. Und dann gibt es eben die, die wirklich einfach Hass verbreiten oder provozieren wollen, weil sie hoffen, dass dann irgendwie daraus eine Diskussion darunter entsteht. Und das ist, ja, glaube ich, nochmal was anderes.
Was ich so erschreckend finde, wenn ich gefragt werde, ob ich von Hass im Netz betroffen bin, dann muss ich ehrlich sagen, geht so, eher nicht. Sobald ich mit Frauen darüber rede, merke ich, dass es nochmal eine ganz andere Nummer ist und dass ich inzwischen nicht mehr über Hass im Netz rede. Das ist nicht mein Problem. Das sind wirklich Frauen, die Hass im Netz erleben. Und zwar allerfeinster misogyner Art. Also fein.
Ach so, das, ja. Ich dachte, du meintest jetzt nur ADHS. Das ist nochmal was anderes. Da ja, erlebt genau, man schon
das,
was.
Ja, genau. Und irgendwie, dass du das schon so als, ja, ist halt so, quasi indirekt gar nicht erwähnt hast.
Ja.
Das finde ich halt wirklich das extrem.
Sagt vieles, ja.
Und da sollten wir uns wirklich auch als Gesellschaft, ja, mal genauer hinschauen.
Ja.
Ganz praktisch. Jetzt postest du einen Post. Hoffst du, dass der erfolgreich wird oder hast du Angst, dass der erfolgreich wird, weil du dann moderieren musst?
Ich hoffe, dass der erfolgreich wird, weil wirklich mein größtes Anliegen ist, aufzuklären. Ich
sag aber es gleichzeitig so. Kommen dann diese ganzen...
Es ist, ja, also so ich finde, solange man auch ins Gespräch gehen kann und ich habe das Gefühl, mein Gegenüber ist wirklich, da ist Raum für... Veränderung.
Wie viele Stunden am Tag verbringst du auf Dialog, in Dialogen auf Instagram-Kommentaren?
Wie ich eben schon erwähnt habe, muss ich wirklich sagen, das ist meine schöne, heile Bubble. Also da ist, es ist eher okay. Dann ein Austausch. Klar, gibt's da auch irgendwie Diskurs und Diskussionen, weil, ne? Aber das ist dann wirklich mit Menschen, die mir zum größten Teil auch folgen und wir uns ja gegenseitig entweder bestärken oder was erzählen oder Fragen stellen. Das ist irgendwie doch schon...
Und das schaffst du noch, ja? Das kannst du selber handeln.
Ja, ich mach das mal mehr, mal weniger.
Ja. Ich hatte lange so einen Anspruch, ich muss alles lesen, alles bearbeiten. Das geht nicht.
Das geht nicht. Ja. Das funktioniert nicht.
Jetzt hast du deinen eigenen Safer Space in deiner Instagram-Community. Das ist ja... auch total schön. Was sagt denn insgesamt, wenn es sie gibt, die ADHS-Community zu deiner Arbeit?
Ich glaube meistens nur Gutes. Also ich habe jetzt wenig irgendwie Kritik bis jetzt erlebt. Und wenn, dann ist es ein Austausch, auch auf Augenhöhe, dass man über Sachen sprechen kann, aber da natürlich, also ich weiß, ich kann nicht für alle Menschen sprechen, das ist mir klar. Trotzdem hat sich daraus das eben ein Stück weit entwickelt, dass man eine Art Sprachrohr für das Thema geworden ist. Und ich versuche da auch immer verschiedene Lebensrealitäten, so gut es geht, eben aus den Erzählungen, aus den Erfahrungen, die mir wiederum erzählt werden, irgendwie einzubauen. Aber ja, da ist eigentlich der Austausch sehr sehr positiv.
Das heißt, du fühlst die Verantwortung mit zunehmender Reichweite?
Schon, ja, doch. Also es ist schon so, dass man das Gefühl hat, es ist eben so, es ist ja auch, es findet nicht nur auf Instagram statt, es ist ja auch im echten Leben, es ist aber auch so, und das verstehe ich auch, es ist für mich sehr oft sehr überfordernd, aber ich checke, warum Menschen das machen. Ich kriege halt zum Teil auch Mails, die sind gefühlte 3 Kilometer lang, wo mir, wie du eben gesagt hast, von Diagnosen, Krankheitsbildern, Erfahrungen, traumatischen Erfahrungen erzählt wird, ohne irgendwie ein kleiner Disclaimer oder so. Mhm. Und das ist sehr überfordernd und das kann ich auch nicht leisten. Ich kann auch keine medizinischen Ratschläge geben. Trotzdem wenden sich die Leute mit diesen Fragen an mich. Und das ist für mich einfach nur ein Zeichen dafür, dass... ja, im Gesundheitssystem eben auch viele Dinge schieflaufen, weil ich sag immer, wenn es anders funktionieren würde, dann hätte ich dieses Buch nicht schreiben müssen, diesen Account nicht machen müssen, dann würde ich diese Mails nicht erhalten, dann wäre ich vielleicht einfach nur die Angelina selber mit einer Diagnose und das war's und würde diese Arbeit nicht machen. Aber offensichtlich gibt es ja genug Gründe dafür.
Und wie gehst du dann mit diesen sehr ernsten Nachrichten um?
Öfter beantworte ich sie nicht oder schreibe dann eben, dass es zu viel ist einfach, dass ich das gerade nicht leisten kann und die Kapazitäten dafür nicht habe. Manchmal verweise ich auch an andere Menschen, wenn ich eben weiß, das ist vielleicht, ne, dann geht es irgendwie um Migräne oder so und ADHS, dann kenne ich jemanden, der sich mit Migräne auskennt und darüber aufklärt und verweise dann eben an andere Accounts oder eben auch an Hilfestellen. Also sowas mache ich auch öfter mal. Aber es ist eben nicht leistbar, wirklich auf all diese Sachen in die Tiefe einzugehen. Ja.
Hast du manchmal das Gefühl, also ich erwische mich manchmal dabei bei meiner Arbeit, je länger man das ja macht, dass man immer mehr am Geben ist, also im Sinne von auch an Erfahrungen und so weiter, einfach weil es auch mehr wird, Und gleichzeitig aber auch Dinge sich so oft so viel wiederholen, dass ich dann Angst habe, dem nicht mehr gerecht zu werden.
Ja, ja, doch. Das ist ein Gefühl, was ich auch sehr gut kenne. Da gehe ich dann aber auch in Austausch mit meinen Freundinnen, mit Familie, mit anderen Leuten, die auch vielleicht aufklären, Content machen, vielleicht auch zu ganz anderen Themen, dass man sich da irgendwie immer wieder auch bespricht und nicht so alleine ist, auch mit diesem ganzen, also es ist ja nicht nur quasi, es sind ja nicht nur belastende Sachen, es ist ja auch einfach die Menge oder
die Erwartung.
Und die Erwartung vielleicht auch, ne? Ja, genau. Also das ist schon sowas, ich kann mich schon relativ gut davon abgrenzen. Das muss ich aber auch lernen. Also das ist nichts, was so ganz natürlich mitkam. Ja.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an Beate, Julia, Wolf und Rolf. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge.
Gibt es einen Fehler, den du in der Vergangenheit gemacht hast, den du heute vielleicht, wenn du jetzt anfangen würdest, nicht machen würdest?
Das ist eine gute Frage.
Oder anders gefragt, was hast du gelernt durch deine Arbeit, was du vorher nicht wusstest?
Ich glaube, ja, man lernt halt so vieles. Also einfach auch durch die Erfahrung anderer. Also es ist halt wirklich so, dass mir das auch, also es hatte wirklich eine Art von therapeutischen Effekt auch auf mich. Weil es ist so, ich bin eine kleine Oversharerin. Oh Gott, diese englischen Wörter. Also ich erzähle gerne alles, was ich gerade im Kopf habe. Ich spreche einfach, ich zeige das, ich mache irgendwie Fotos, reposte irgendwie Sachen, die mich gerade vielleicht aufregen oder die ich lustig finde und wo man vielleicht früher das Gefühl hatte, oh, bereue ich das nachher? Denke ich da morgen anders drüber? Was ist, wenn XY das sieht? Und das hat sich so ein bisschen bei mir verändert, dass es mir egaler geworden ist, aber eben erst, seit ich auch diesen Account habe und diese Arbeit mache. Weil ich halt einfach weiß, da sind viel mehr Menschen, die alleine das nachvollziehen können, dass man vielleicht Dinge tut, die man nachher in Anführungszeichen mal bereut und das aber alles nicht so wichtig ist und auch nicht so ernst ist. Also ich bin jemand, ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich kann mich super schnell aufregen über Ungerechtigkeit und bin dann auch so, da muss man was machen und echauffieren und so, aber zeitgleich nehme ich das Leben auch nicht so ernst. Also das ist für mich eben auch so eine ganz wichtige Sache, ohne die ich das, glaube ich, alles gar nicht schaffen würde. Wenn ich mir das alles so zu Herzen nehmen würde und so viel darüber nachdenken würde, dann wäre ich, glaube ich, gar nicht mehr, also dann wäre ich nur noch in meinem Kopf. Und da bin ich eh schon sehr viel.
Wir haben ja gerade über den Modediagnose ADHS gesprochen auf TikTok und Instagram und dass man so das Gefühl hat, ah, das hat ja jetzt jeder. Was mir aber schon auffällt, ist, dass Zeit Online und Spiegel Online jeden Tag irgendeinen Artikel zum Thema ADHS haben.
Ja.
Und da denke ich schon so, ja, Moment mal. Und ich habe dann mich gefragt, woran liegt das? Und klar, also auf der einen Seite die Forschung ist größer geworden, es ist immer sichtbarer geworden, man redet einfach mehr darüber. Aber interessanterweise ist es auch eine Zielgruppe, die interessant ist. LehrerInnen zum Beispiel, die Spiegel Online oder Zeit Online lesen, die haben wahrscheinlich oft das Thema bei sich auf dem Tisch. Und das ist plötzlich so ein Ding geworden, dass ich als Mensch mit Glasknochen neidisch bin. Nicht, dass jetzt alle über Glasknochen reden sollen, sondern dass wir die wahren Probleme der Gesellschaft nicht thematisieren, nämlich die Überforderung des Lehrpersonals, zu große Schulklassen, was auch immer, marode Räume, schlechter Unterricht, sondern dass wir jetzt anfangen, uns über Diagnosen irgendwie die Geschichten zu erzählen.
Ja.
Davon hat jemand mit anderen Behinderungen nämlich gar nichts.
Ja.
Und dann ist es eigentlich Clickbaiting.
Natürlich. Also der Mensch liebt die Tragödie schon immer. Und vor allem dieses individuelle Leid einfach so.
Das heißt, du würdest die Beobachtung bestätigen?
Ich muss sagen, es gibt die guten und die schlechten Artikel. Und
wirklich jeden Tag?
Ja. Manchmal sind es auch Archivbeiträge.
Ja, die aber dann wieder hochspülen.
Ja, genau.
Aber wie viele Themen wünschten wir uns in der Behindertenbubble, dass sie mal wieder hochgespült werden?
Absolut. Und das ist ja auch, also das ist ja auch nicht ein Bärendienst, aber es tut der Sache eben auch nichts Gutes. Also wenn dann eben der Fokus eben permanent auf ein Thema ist, ja, was eben so viel ist, über das ich, klar, ich setze mich natürlich für meine Sachen ein und freue mich, dass so viel darüber geredet wird, sehe aber eben zeitgleich auch, dass andere Sachen, zum Beispiel Thema Neurodivergenz, das ist so ein Begriff, der fängt jetzt gerade an, Neurodiversität, ne, immer mehr auch zu einer Art Modewort zu werden, weil er dann oft sehr inhaltsleer ist. Und das Erste, woran Menschen mit denken, wenn sie dieses Wort hören, ist eben ADHS und Autismus. Neurodivergenz ist aber so viel mehr. Da gehört alles Mögliche dazu. Mhm. Tourette, Epilepsie, Depression, Bipolarität, so vieles einfach, weil es eben kein biologischer Begriff ist. Und das verstehen viele nicht. Also dieser Begriff definiert sich nicht über die Diagnose, sondern über die gemeinsame Erfahrung. Und es geht darum, dass du durch ein anders funktionierendes Gehirn in der Gesellschaft Nachteile hast, Barrieren, die andere eben nicht haben und dadurch vielleicht Diskriminierung erfährst. Mhm. Und das ist die Definition von Neurodiversität. Aber wenn wir natürlich nur die ganze Zeit über ADHS und Autismus reden, kommen diese Dinge zu kurz. Und das ist, glaube ich, auch was ganz wichtig ist, dass das mehr in den Fokus gerät, dass eben so viel mehr dazugehört.
Ja, und dass es auch extrem viele Schnittmengen zu blinden Kindern gibt, zu rollstuhlfahrenden Kindern. Wenn man einfach sagen würde, der kleine Angelina hätte in der Schule geholfen, wenn es im Klassenraum ruhiger ist und die Klasse kleiner ist und es mehr Personal gegeben hätte, hätte das wahrscheinlich auch dem blinden Kind geholfen, wahrscheinlich auch dem rollstuhlfahrenden Kind geholfen. Und so
und
weiter.
Am Ende vielleicht sogar allen.
Ja, eben. Crazy Idee. so dass ich diese Fokussierung auf einzelne Diagnosen, ich würde sogar voyeuristisch sagen.
100%. Da gebe ich dir recht. Das ist...
Ich hatte als eine der ersten Gästinnen in diesem Podcast Katja Saalfrank. Die Supernanny.
Die Supernanny, ja.
Und ich war relativ neu im Podcast-Game und ich fand auch, dass ihre Themen extrem spannend und finde ihre Themen immer noch spannend. Und ich habe irgendwie aus dem Gefühl heraus sie gefragt, ob alles therapiert werden muss. Weil ich als Kind oft von meinen Eltern nahegelegt bekam, geh doch mal zur Therapie. Und so. Und man hat mich auch zur Therapie geschickt. Und dann saß ich da beim Therapeuten. Und er wusste auch nichts mit mir anzufangen, weil er nicht das Gefühl hatte, dass ich in dem Moment Therapie brauche. Und dann habe ich Katja Saalfrank gefragt, muss man mit einer Diagnose automatisch zur Therapie? Und dann guckt sie mich an, total ernst, und sagt, auf keinen Fall. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Befreiungsschlag das für mich. Und ich war 40, also sorry, ja, ist jetzt auch nicht irgendwie 17, was für ein Befreiungsschlag das für mich war, dass mir jemand sagt, nein, das hängt alles von ganz vielen Faktoren ab, ob du Unterstützung brauchst oder nicht.
Genau.
Sei es ADHS als Diagnose zu haben, bedeutet nicht automatisch, dass man Therapie braucht, Medikamente braucht und so weiter.
Vor allem nicht mit dem Hintergedanken der Normalisierung. Also genau. Wir reparieren dich, damit du wieder reinpasst. Nein, mit dir ist nichts kaputt oder falsch. Da kann man so viel dran rumdoktoren. Das wird nie bedeuten, dass du plötzlich anders lernst, anders denkst, anders fühlst. Bis zu einem gewissen Grad geht das. Aber da sind wir dann wieder bei diesem Preis, den man eben dafür zahlt. Und das sind natürlich wunderbare Tools und Bausteine, dass man, wenn quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass es professionelle Hilfe gibt und die einen eben bestärken oder helfen beim Aufräumen, so, ne? Weil man eine Angststörung entwickelt hat, mhm, oder eine Depression oder eine Suchterkrankung. Aber es ist eben nicht der Teil meiner Identität. Das ist sogar vielleicht eher das, was man dort lernen kann zu finden, diesen Weg zu gehen. Aber es soll eben nicht darum gehen, wir passen dich jetzt wieder an, damit du funktionierst.
Weil dann würde man ja auch seine Identität verlieren vielleicht.
Genau, das ist das. Und das ist zum Beispiel in der Neurodiversitätsbewegung ein ganz zentraler Aspekt, dass wirklich gesagt wird, eigentlich im Englischen ist es was anders, dieses ich habe ADHS, also ne, mit ne, dieses First Person oder First, wie heißt es? First Person Language? Ja, ne? Also dass man sagt, eine Person mit ADHS oder ein ADHSler. Das ist halt ein bisschen schwierig. Es ist Teil der Identität. Und wenn du es wegnimmst, dann fehlt etwas. Es gehört zu mir. Wie sehr das in meinem Leben eine Rolle spielt oder wie sehr ich es wahrnehme, ist vielleicht unterschiedlich. Aber es ist eben nichts, was sich, und deswegen ist dieses der Heilung, ne, es zu heilen, es zu reparieren, einfach auch der falsche Ansatz. Und das ist das, worüber sich Krankheit definiert, weshalb es dann für mich kein, in dem klassischen Sinne keine Erkrankung ist.
Als ich Kind war, sind meine Eltern mit mir regelmäßig zu diesen jährlichen Treffen gegangen von Menschen mit der gleichen Diagnose wie meiner, also Glasnocken. Und als Kind war ich das cool, da gab es andere Kinder, die waren so groß wie ich, sahen aus wie ich. Und wir haben verrückte Dinge gemacht. Und als ich älter wurde, habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt eigentlich eher was für die Eltern. Nur Beratung, Austausch und so. Für Jugendliche gab es relativ wenig Angebot. Und aber als Kind hatte ich auch gleichzeitig das Gefühl, dass unsere Eltern anfingen, uns miteinander zu vergleichen. Der hat schon diese Operation gemacht, der nimmt die Medikamente, probier du das doch nochmal aus. Und meine Mutter hat mich dann irgendwann, als ich 7 war, gefragt, Raul, möchtest du auch diese ganzen Operationen machen? Und also Operationen, Nägel in die Knochen, damit die nicht so oft brechen und so. Und weil ich sage, Kinder in meiner Diagnose laufen und ich kann nicht laufen. Und dann habe ich sie gefragt, was heißt denn das? Und dann meinte sie, naja, also du wirst mindestens 2 Jahre im Krankenhaus sein, Operationen, Beine brechen mehrfach und so weiter und so fort. Wenn du mich als Mutter fragst, möchte ich dir deine Kindheit nicht nehmen. Als Ärztin würde ich sagen, ist es vielleicht auch, bist du schon zu alt, um das zu lernen, laufen zu lernen zum Beispiel. Du könntest 2-3 Schritte gehen, vielleicht 5. Und das wären aber ja 1-2 Jahre deines Lebens. Und wir haben gemeinsam uns dazu entschieden, es nicht zu tun. Und ehrlich gesagt, ich bin dankbar für diese dass sie mich mitgenommen hat, zumindest zu dieser Frage.
Ja.
Und wenn ich das mit anderen Menschen in meinem Freundeskreis vergleiche, die viel Zeit ihre Kindheit in Krankenhäusern verbracht haben, nicht alles ging schief und nicht alles ist schlecht. Vieles können sie auch besser. Aber ich bin so froh, dass man mitentscheiden darf. Wie war das bei dir?
Da ich die Diagnose im Erwachsenenalter bekommen habe, war das etwas, was ich komplett selbst entschieden habe.
Aber davor habe ich auch viel an dir rumgedoktert und
geforscht. Ja, es ist vor allem so, dass man natürlich, wenn man diesen Verdacht erstmal hat und das Gefühl hat, ich möchte dem nachgehen, ich habe natürlich mit meinen Eltern darüber gesprochen und mit meiner Mutter. Und es war so witzig, weil sie halt dann zu mir gesagt hat, so, das war mir immer schon klar. Also, ich habe das schon super früh bei dir gedacht.
Und wusstest du schon immer, dass du homosexuell bist, ungefähr, oder wie?
Genau, und das ist einfach dieses gewesen, ich hatte eben dieses große Glück, was natürlich auch daran lag, dass wir halt so viele Dinge so ähnlich machen, dass das immer akzeptiert war. Und ich hatte,
das heißt, sie wusste es über sich?
Ja, so kann man es sagen. Ja, ich glaube schon. Also, und unbewusst, unterbewusst. Mhm. Und es war eben, in der Welt war viel los, aber im Zuhause, das war dann damals da, mein Safe Space, weil ich wusste, hier können wir so sein, wie wir sind. Und das hat mir, glaube ich, auch sehr viel Kraft und sehr viel, ja, Resilienz, die ich da irgendwie aufbauen konnte. Und das ist vielleicht auch wieder der Punkt, warum ich eben gesagt habe, etwas zurückgeben, weil ich lerne viele Menschen kennen und viele Leben sind nicht so verlaufen. Und das ist dann eben genau das, wofür ich so dankbar bin, dass ich das Gefühl habe, ich möchte das anderen Menschen in einer gewissen Form zurückgeben oder mitgeben, ja.
Du hast gesagt, dass du eine Oversharerin bist, dass du vielleicht oft Dinge machst, die du nicht hättest machen sollen, wenn du länger drüber nachgedacht hättest. Dass du aber besser darin geworden bist. Woran erkennst du denn die Signale in dir, die du früher nicht gesehen hast? Also ich merke, dass es mir schwerfällt, zum Beispiel meine Grenzen direkt rechtzeitig zu spüren?
Darin bin ich auch nicht so gut. Ja. Ich bin nicht besser geworden, quasi, dass man jetzt denkt, ich overshare weniger, okay, sondern ich habe für mich erkannt, dass das einfach ein Teil von mir ist. Also das gehört einfach zu mir. Und es gibt natürlich auch Momente, wo ich unsicher bin, wo ich darauf angewiesen bin, Rückfragen zu stellen, wo ich eben in meinem engsten Kreis auch sage, ey, soll ich das jetzt wirklich so machen oder ist das vielleicht sehr impulsiv gerade? Und es gibt eben diese Momente, in denen bin ich sehr dankbar für Feedback, was mich vielleicht auch mal von etwas abhält. Aber auf der anderen Seite ist es dann manchmal auch genau in diesen Gesprächen, dass ich spüre, okay, es ist gerade egal, was du mir sagen wirst, ich werde es tun. Ich werde es tun. Und das war damals, als ich eben auch auf das Thema ADHS gekommen bin und meine Mama dann eben gesagt hat, ja, aber brauchst du jetzt wirklich eine Diagnose? Du bist ja schon groß und du hast das ja auch bis hierhin gut geschafft. Dass ich gedacht habe, boah, es ist mir halt so egal. Und es ist mir auch so egal, was Menschen darüber denken, weil es ist schon immer da gewesen.
Wie so eine gläserne Decke, die du durchbrochen hast, genau, und jetzt darauf aufbauen.
Da ist nichts, was in dem Sinne hinzukommt, sondern ich krieg eben diese Tools an die Hand. Ja. Ich lerne mehr über mich. Das war ein Stück weit, wenn man es jetzt so ganz pathetisch sagen will, wie so eine zweite Geburt schon für mich, weil ich eben begriffen habe, da ist eben nichts falsch mit mir. Und das war, ja.
Worauf ich hinaus wollte, war so ein bisschen Strategien, die du für dich entdeckt hast, die du entwickelt hast. Und ich habe das Wort noch nie zuvor in meinem Leben gehört. Body Doubling.
Mhm. Das ist was eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn man dran denkt, dass das gut funktioniert. Ich vergesse halt auch öfter mal Sachen, die gut funktionieren.
Kannst du das nochmal erklären, was Body Doubling ist?
Body Doubling bedeutet, das kann sowohl quasi im virtuellen Raum stattfinden, als auch jetzt hier im Face-to-Face miteinander, dass man eben gemeinsam etwas tut. Etwas, meistens hat's mit Arbeit zu tun. Ob es jetzt ist, ich muss meinen Keller ausräumen, ich habe irgendeine Abgabe, ich muss Sachen, die man gerne aufschiebt. Und dass man die eben gemeinsam tut. Das kann einmal bedeuten, ich lade mir wirklich jemanden ein und mache die Sachen, die ich seit Ewigkeiten aufschiebe, mit dieser Person zusammen.
Macht auch viel mehr Spaß.
Macht viel mehr Spaß. Man kann daraus wirklich, es ist spielerisch, man kann eine Challenge machen, man kann sagen, bis dann und dann machen wir das und das oder in den nächsten 20 Minuten oder wir machen uns ganz laut Musik dazu an. Einfach so, wie man es gerade fühlt. Body Doubling kann aber auch bedeuten, und das finde ich so cool, weil das eben weltweit auch mittlerweile so ist, dass Leute sich dann eben zum Teil auch online treffen und jeder arbeitet an seiner Sache. Das heißt, der eine sitzt da und baut das Vogelhäuschen endlich, was er irgendwie seit 5 Monaten der Frau versprochen hat, fertig zu machen. Die andere räumt die Küche um. Die dritte macht die Steuererklärung. Die vierte schreibt endlich den Roman
in einem Zoom-Call
zu Ende. Ja, genau. Klar. Und meistens dann eben, das ist ein wichtiges Element, das Visuelle, also dass eben das Video läuft. Also es gibt auch Menschen, die machen ihre Kamera dann aus. Aber dass man eben auch einfach dadurch, dass jemand etwas tut, ins Tun kommt. Und es ist eben egal, was das ist.
Das ist voll eine gute Strategie. Da muss man ja keinen ADHS mehr haben.
Nee, das ist eine Strategie, die funktioniert wahrscheinlich für sehr viele Menschen. Aber man weiß eben durch Untersuchungen, dass es vor allem bei Menschen mit ADHS sehr gut funktioniert. Also
Hast du sonst noch Strategien oder Tipps, die du für dich anwenden kannst?
Das ist tatsächlich etwas, was ich öfter gefragt werde. Und dann ist die etwas ernüchternde Antwort sehr häufig meinerseits eigentlich die Basics. Also ja. Und das ist aber die Problematik gleichzeitig. Ich weiß, dass Bewegung mir gut tut. Ich weiß, dass Pausen mir gut tun. Mal runterkommen, zur Ruhe kommen. Regelmäßig essen, regelmäßig trinken. Ich tue es halt nur nicht. Oder nicht so, wie es meinem Körper oder meinem Hirn gut tun würde. Und ich glaube, für mich war eben ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass bei mir alles in so Wellen und in Phasen kommt. Jetzt zum Beispiel gerade mache ich wieder super viel Sport. Davor habe ich 6 Monate gar nichts gemacht. Und das zu akzeptieren, dass es immer wieder schlechter und besser wird, das war für mich wirklich der Game Changer. Zu begreifen, ich will nicht an einen Punkt kommen und ab dann ist alles gut, sondern es wird auch immer wieder schlecht sein. Aber es wird auch immer wieder gut sein. Und das gibt mir einfach diese Ruhe, diese innere, dass ich weiß, wenn es jetzt gerade scheiße ist, und manchmal ist es echt verdammt scheiße, es wird auch wieder was Besseres kommen. Und das, ja, ist einfach, lässt mich hoffen. Und ja.
Wir haben ja vorhin über Aufklärung gesprochen und häufig gestellte Fragen. Und wir behinderte Menschen werden ja oft die Frage gefragt, was wünschst du dir von der Gesellschaft, von der Politik? Aber ich stelle jetzt die Frage, was forderst du von der Gesellschaft und der Politik? Weil wir sind ja nicht beim Kindergeburtstag, wo man sich was wünscht.
Das stimmt, das stimmt. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, und ich habe jetzt auch ein neues Buch geschrieben, das kommt im September raus, das heißt Normal war nie der Plan. Da geht es eben auch um diesen Normalitätsbegriff und dieses, was ist eigentlich normal? Denn normal, und das ist jetzt vielleicht der kleine Spoiler, ist eben nichts Biologisches, nichts genetisch Festgelegtes, sondern etwas, was vor allem Menschen gemacht ist und was sich im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder verändert hat, weil Menschen, oft eine sehr kleine Gruppe, darüber entscheiden konnten und es auch immer noch tun, was eben normal ist.
Meistens Männer,
genau. Und das eben mit, und da schreibe ich in diesem Buch drüber, dass mit meinen, das ist immer schön, ja, ihr seid mit gemeint, aber wirklich auch wirklich mit meinen und die Leute teilhaben lassen und dass das eben auch bedeutet, dass es manchmal unbequem sein kann, dass sich Dinge verändern.
Also mitentscheiden lassen.
Mitentscheiden lassen. Wirklich auch mit am Tisch sitzen und eben auch begreifen, dass das manchmal bedeutet, die eigenen Privilegien zu hinterfragen, weil wir als Menschheit einfach schon immer davon gelebt haben, dass Dinge sich verändert. Also sonst wäre ja Stillstand. Und das irgendwie, diese Teilhabe einfach. Und eben, ich sage immer, es ist eben nicht Schluss bei Gehirn. Also es ist eben genauso, das mitzudenken, dieses Thema Neurodivergenz. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und deswegen bin ich dann dementsprechend auch froh, wenn viel darüber geredet wird. So wie wir es heute tun.
Ich bin sehr dankbar, dass wir so offen darüber reden können. Vor einigen Ausgaben war hier die Sängerin Wilhelmine zu Gast. Und ich fand es sehr interessant, dass ich auch viele Interviews mit ihr vorher gesehen hatte. Und sie erzählte ganz oft in so einem Nebensatz, bei meinen Pflegeeltern. Und ich habe mich gewundert, warum die Journalisten nie darauf eingegangen sind. Warum haben sie nie nachgefragt, was ist denn das mit den Pflegeeltern und so. Und du sagst auch regelmäßig einen Nebensatz, wo ich mich wundere, warum keiner von den Menschen darauf eingeht. Selbst im Podcast P-Spot wurde das nicht erwähnt. Und zwar sagst du, dass ADHS auch die Sexualität betrifft. Mhm. Und ich hatte gerade beim G-Spot-Podcast keine Kritik, aber gerade da hätte ich gedacht, ich bin ja wirklich auf die Suche gegangen. Inwiefern äußert sich denn ADHS in Bezug auf Sexualität?
Es sind so viele Bereiche, die nicht mitgedacht werden, das jetzt mal an der Stelle zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch die Problematik, weil wir dann häufig immer über die gleichen drei Sachen sprechen in dem Zusammenhang. Das erste Mal, als ich auf diese Thematik quasi gestoßen bin, war sogar, als ich das erste Mal von ADHS im Erwachsenenalter gehört habe, wo eben eine junge Frau auf der Bühne davon gesprochen hat und gesagt hat, das bedeutet eben auch, dass man nicht immer ganz bei der Sache ist und vielleicht im Kopf overthinkt und über Sachen nachdenkt oder die Einkaufsliste durchgeht oder was man noch morgen machen muss. Und es hat eben auch viel damit zu tun, es gibt eben auch diese Extreme in beide Richtungen, sage ich mal. Dieses Hypersexualität und Hyposexualität. Also, dass es eben viele Menschen gibt, die einfach nicht viel Bedürfnis nach Sex haben und auch einfach ganz viele Faktoren brauchen, nicht überreizt zu sein. Und genauso die andere Richtung, eben diese Hypersexualität, die eben auch oft ein Coping-Mechanismus sein kann, dass man sich darüber eben vielleicht den Dopamin-Rush holt oder irgendwie die Aufregung oder Risiken auch eingeht, wo wir ja eben bei dem Thema waren. Und da ist man dann auch ganz schnell bei diesem Punkt, diese Gefahren, die da eben auch lauern. Also es gibt da Studien zu, dass es eben Menschen gibt, dass Menschen mit ADHS häufiger von sexuellen Übergriffen beispielsweise betroffen sind, dass eben das viel damit zusammenhängt, dass man vielleicht auch dann als junger Mensch Situationen nicht richtig einschätzt, dass man sich auf Sachen einlässt, die man vielleicht gar nicht möchte oder noch nicht möchte und dass da dann eben auch viel mit zusammenhängen kann. Und das ist, ja, ist ein Tabuthema irgendwie.
Warum?
I don't know.
Es gibt auch so viele Sex-Podcasts.
Und das stimmt. Ich war auch schon in 2, 3 zu Gast und habe darüber gesprochen, aber ja, ist nicht so häufig.
Das hier wird jetzt auch nicht der Raum sein, weil wir sind hier in einem Aufzug und du gehst sehr offen, das fand ich irgendwie schön, mit dem Thema Medikation um.
Ja.
Also du hast ADHS und du nimmst Medikamente, damit du in deinem Leben besser für dich zurechtkommst. Ich kenne diese Debatten aus anderen Kreisen, ob man dann automatisch, keine Ahnung, eben sich normalisiert und ob man das ganze Spiel mitspielt, der Schulmedizin und so. Und ich finde das tatsächlich sehr heilsam, wenn wir offen darüber reden können, dass wir anfangen, Menschen nicht so zu diffamieren, weil sie sich für sich, für ihr Leben so entschieden haben.
Ja.
Was waren deine, oder wie gehst du denn in diesen Dialog rein, wenn Leute das verurteilen?
Das ist halt super witzig, weil mittlerweile ist es so, dass es dann doch schon einige Menschen gibt, die vom Thema ADHS gehört haben und auch super interessiert sind an mir, an dem, was ich erlebe, an meiner Arbeit. Aber dass, sobald es dann zu diesem Punkt Medikation kommt, dass dann auch immer ganz oft daraus geschlossen wird, so, ja, aber Medikamente nimmst du ja nicht, oder? Und dann bin ich immer so, doch, nehme ich. Und ich spreche eben auch offen darüber. Und das war für mich aber auch von Anfang an klar, dass ich so über dieses Thema rede, dass ich das ausprobieren möchte. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich eine tolle Ärztin an der Seite habe, eben eine Psychiaterin, die mich auf diesem Weg eben auch begleitet hat. Weil es ist ein Stück weit auch immer ein kleines Experiment. Und gleichzeitig ist damit auch diese Enttäuschung oft verbunden, weil man dann das Gefühl hat, okay, wenn ich das jetzt nehme, funktioniere ich dann wieder richtig? Klappt dann alles, was ich mir irgendwie immer vorgenommen habe und was ich nicht hinbekommen habe? Und das ist dann manchmal auch ernüchternd, weil es eben nicht so, dann hörst du irgendwie von links und rechts und denkst so, das ist bei mir aber anders. Deswegen ist es, glaube ich, immer ganz wichtig auch zu sagen, es ist bei mir so. Das ist nicht grundsätzlich das, was du von diesem Medikament erwarten kannst. Es hängt natürlich auch mit Körper zusammen, mit, ne, wie, also es gibt auch Menschen, die können einfach die Medis nicht nehmen, aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde es aber immer ganz wichtig, dass wir offen darüber sprechen, weil es eben so viele Vorurteile bei diesem Thema gibt, die zum Teil so veraltet sind und auch so falsch, genauso wie diese Thematik mit Autismus und Impfungen. Das ist immer noch so ein hartnäckiges Vorurteil. Es gab damals eine Studie von sehr kruden Arzt, viele der Studienergebnisse waren eben auch gefälscht. Trotzdem zieht sich das eben bis heute durch. Und das ist, glaube ich, das, weshalb dann Aufklärung einfach auch wichtig ist und weshalb ich mich auch dafür entschieden habe, ganz offen einfach darüber zu reden, weil es halt einfach ein Teil, also es ist, gehört einfach zu meinem Alltag. Ja, ich nehme Medikamente, ja. Und was jetzt? Genau.
Das kann ja auch entwaffnen, ne? Also ich finde auch, wenn man sagt, ja und jetzt, was willst du?
Also ja, sowieso. Also genau. Das ist ganz oft meine Haltung, dass ich mir so denke, ja, was war jetzt deine Frage?
Du hast gerade gesagt, du hast dein zweites Buch abgegeben, wie man so schön sagt. Das erscheint jetzt im September. Und daraufhin wird es eine Tour geben.
Ja.
Die Tour heißt Neurolution. Mhm. Ich nehme an, es war eine Mischung aus Neurodivergent und Revolution.
Yes.
Du hast sowohl das Buch als auch die Tour verschoben. Und du hast gesagt, das liegt auch an deinem ADHS. Ne, beim irgendwie Deadlines einhalten, beim nicht so einfach und so. Und ich fand das irgendwie schön. Ich finde diese Ehrlichkeit schön. Und zu sagen, ja, das gehört halt dazu. Und auch wenn ich jetzt Autorin bin, hat sich das ja nicht geändert. Dann kann man noch so viel Management drumherum haben. Das ist einfach trotzdem so. War das trotzdem mit Scham behaftet für dich?
Überhaupt nicht.
Das einzugestehen?
Ich bin sowieso, glaube ich, ein relativ... Also Scham, auch eine Sache, die manchmal wichtig sein kann und die irgendwie jeden betrifft, aber ich glaube, relativ schamfrei. Und das ist ja... glaube ich auch, da, ne, das ist das. Also es sind Dinge, die können einem in einem Kontext oder in dem Leben früher, auch vor meiner Diagnose, als etwas Negatives ausgelegt werden. Heute ist es das, was mich vielleicht auch hier hingebracht hat. Also, dass ich eben so offen über die Sachen spreche. Dass ich eben sage, hey Leute, ich hatte zwar gesagt, meine Tour ist im Frühjahr und das Buch kommt dann auch raus, aber ich habe es halt einfach nicht hingekriegt, weil ich bin 34 Jahre alt und mein ADHS beeinflusst eben, egal wie alt ich bin, mein Leben. Und dass man damit dann eben auch offen umgehen kann. Und das ist eben was ich auch gemerkt habe, also ich will jetzt gar nicht sagen verurteilen, aber es wird einfach mit einem auch wohlwollender umgegangen, je offener man die Sachen kommuniziert. Mhm. Dass es vielleicht nicht jedem gleich leicht fällt, aus Erfahrungen, negativen Erfahrungen, die man machen musste, ist natürlich auch klar. Aber ich bin damit, das ist dann, da denke ich halt nicht drüber nach. Ich sag dann einfach sowas und guck dann, was passiert.
Inwieweit ist es auch gefährlich, wenn wir in unserer Arbeit von normal und anders sprechen, weil wir damit ja auch diese Dichotomie legitimieren.
Richtig, ja.
Und wenn wir jetzt sagen, normal war nie der Plan, sagst du indirekt, ich bin unnormal.
Oder dass eben genau das ist, dass dieser Begriff entweder eine neue Definition braucht oder eben nicht in dem Sinne abgeschafft, aber dass es eben, was ist eben eigentlich normal? Und was ist anders? Wo fängt Krankheit an? Wo hört Gesundheit auf? All dieses, dass es eben etwas Variables ist, ein Spektrum ist und sich nicht ganz klar in dieses von hier bis hier, also ne, schwarz-weiß, irgendwie eingrenzen lässt.
Aber ist das nicht ein unfassbarer Tango, den man da aufführen muss? Weil also ich kenne das aus meiner Arbeit, ne? Wir bewegen uns zwischen Teebeutelsprüchen, ne, dass wir dann sagen so, ja, wir sind alle anders, wir sind alle normal und es ist irgendwie, die Vielfalt muss erlaubt sein. Aber wenn es um das Praktische geht, da macht sich die Szene, die Community, alle Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, ist auch manchmal zu leicht. Findest du nicht auch?
Woran würdest du das festmachen?
Na, so zum Beispiel zu sagen, wir sind alle anders, oder? Die UN-Behindertenrechtskonvention wird dann so gesagt, ja, und das müsste man jetzt einklagen. Aber dass das alles sehr kompliziert ist und dass wir auch den Menschen dabei helfen müssen, die das noch nie zuvor in ihrem Leben gemacht haben, damit umzugehen, juristische Expertise zu entwickeln, das in Frage zu stellen, wie es bisher läuft. Aber so das Wort UN-BRK ist auch schon so eine Art Teebeutelspruch geworden.
Ja, also ich finde, dahinter darf halt kein Punkt sein.
Genau.
Sondern vielleicht ein, wie heißt das? Gedankenstrich, Komma, was auch immer.
Eine Einladung, weiter darüber nachzudenken.
Genau, richtig. Daraus ergeben sich halt Dinge, über die man sprechen muss, immer wieder. Und die sich eben auch verändern müssen. Also das ist jetzt nicht einfach nur dieses, wir sind anders und damit ist es dann, ist alles super. Also darum geht's der Neurodiversitätsbewegung auch nicht. Jetzt irgendwie zu sagen, Vielfalt gehört dazu, und dadurch sind jetzt alle Probleme weg. Mhm. Überhaupt nicht. Da fängt die Arbeit quasi gerade erst an. Aber sich erstmal darauf irgendwie zu einigen, das ist, glaube ich, die Sache. Und von da aus weiterzugehen.
Und ich glaube auch, dass wenn du sowas sagen wie, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ach du. Ich weiß, ich checke auch selber, wenn du mir eine Frage stellst, beantworte, merke mittendrin, ich antworte gar nicht auf die Frage, aber ich weiß auch gar nicht mehr, was die Frage war. Egal, einfach reden.
Bisher ist nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, normal, oder wenn du sagst, normal war nie der Plan, und wir jetzt quasi uns diesen Plan anschauen, dann finde ich, müssten wir uns auch eingestehen, dass das auch für uns gilt, Menschen, die anders sind, auch in unserem Leben zu akzeptieren. Und ich mag die Definition, Inklusion ist die Annahme und Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Und nur weil wir über unsere Themen sprechen, heißt es nicht, dass wir den schwarzen Gürtel da drin haben.
Absolut nicht.
Das heißt auch, ich lerne zum ersten Mal mega viel über ADHS, kann nur annähernd versuchen, dem nachzukommen. Wie war das bei dir, wenn du auf andere Behinderungsformen getroffen bist?
Genauso. Natürlich sind da Unsicherheiten, Vorurteile. Also niemand ist davon frei. Ich habe auch Sachen in meinem Kopf oder denke sie und habe sie für die Wahrheit gehalten und werde eines Besseren belehrt. Aber ich bin eben immer, ich habe Bock drauf zu lernen, ein Leben lang. Und das ist irgendwie das, wofür ich dann auch dankbar bin, dass andere diese Arbeit machen und mir Dinge beibringen. Und das ist, glaube ich, das, ja, was irgendwie das auch am Leben, also diese überhaupt Bewegung da reinbringt. Dass es immer, ja, dass wir auch Sachen hinterfragen, dass wir man aneinander gerät, dass man, ja, das braucht es irgendwie, diesen Austausch.
Dein erstes Buch war also eine Biografie eher, so was Biografisches zumindest. Das zweite ist jetzt, du blickst auf die Gesellschaft und was war in der Vergangenheit und wo könnte es hingehen.
Ja.
Wann ist für dich das Thema ADHS auserzählt?
In dem Sinne nie. Es wird vielleicht mal irgendwann ganz anders heißen. Mhm. Es wird vielleicht mal einen ganz anderen Stellenwert einnehmen. Es wird vielleicht in den Hintergrund rücken im besten Sinne. Aber es ist halt immer da. Es gibt auf diesem Planeten so viele Menschen, die eben auf diese Art und Weise funktionieren, wenn sie auch alle unterschiedlich sind. Und deswegen, also solange nicht irgendwer diesen wunderschönen Planeten in Schutt und Asche legt oder uns alle ausquartiert, wird das ein Thema sein.
Ausquartiert ist auch eine schöne Formulierung. Du hast ja gerade gesagt, dass das Thema Inklusion auch bedeutet, dass wir uns auseinandersetzen werden miteinander, dass wir uns auch streiten werden. Wenn du jetzt Politikerin wärst oder Königin von Deutschland, was wäre deine unsexy, aber wirksame Verwaltungs- oder Schulreform?
Wollen wir damit anfangen? Also Leute, wie viel Zeit habt ihr?
Einfach nur ganz kurz, welcher Hebel würde sofort etwas verändern?
Oh Gott, jetzt ist in meinem Kopf viel los. Ich glaube, habe ich da jetzt eine Antwort drauf?
Mach mal einen zweiten Podcast raus, kein Problem.
Genau, richtig. Ja, Schule ist einfach, es ist halt ein Riesenthema und ich glaube, das Thema Neurodiversität dort als festen Bestandteil einfach auch in Lehrpläne mit, und dass es nicht nur ein Thementag ist oder mal eine Woche, die man feiert, sondern dass es wirklich auch mitgedacht wird in all diesen Bereichen. Das kann dann eben anfangen bei ganz kleinen Sachen wie, ne, es ist vielleicht utopisch, aber die kleinere Klasse oder das nicht flackernde Deckenlicht oder dass es Rückzugsräume gibt oder dass man eben Dinge auch einfach ansprechen kann oder eben nicht ansprechen muss, sondern dass es ganz klar ist, wenn jemand gerade überreizt ist, dann kann er sich einfach etwas nehmen oder ein Fidget-Toy für Stimming oder so. Also ich damals in der Schule, ich habe dermaßen viele Klassenbucheinträge gehabt und so viel Streit, weil ich währenddessen gekritzelt habe oder mit irgendwas rumgespielt habe und mir oder gekippelt habe im Stuhl und mir halt immer gesagt wurde, ja, so kann man, du bist nicht konzentriert, so kann man sich nicht konzentrieren.
Aber gerade so.
Heute habe ich durch den wunderbaren auch Dr. Professor Zimpel aus Hamburg gelernt, dass es verschiedene Aufmerksamkeitssysteme gibt und dass es eben Menschen gibt, die ein Aufmerksamkeitssystem haben, das eben am allerbesten funktioniert und sie in der maximalen Konzentration sind, wenn sie in Bewegung sind. Und wir verbieten Menschen, sich zu bewegen und müssen still sitzen irgendwie. Und das ist einfach kontraproduktiv. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber dann hast du nicht unbedingt einen Menschen, der glücklich ist oder der einen Bildungserfolg hat oder sonst irgendwas. Ja.
Jetzt kommt der Aufzug langsam zum Stehen. Ich frage alle meine Gästinnen immer, ob sie irgendeinen Literaturtipp oder Persönlichkeit oder Organisation empfehlen, die man weiter verfolgen könnte auf Social Media oder im Internet?
Ja, ein Riesenanliegen. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht manche von euch kennen es, das ist die Redaktion Andererseits. Mhm. Das ist ein ganz, ganz toller, eine ganz, ganz tolle journalistische Redaktion, die sowohl Nichtbehinderte als auch behinderte Menschen dort arbeiten, ja, die arbeiten dort, diese Menschen, und machen ganz tolle Beiträge und die brauchen AbonnentInnen. Und die sind gerade so bei 3.500 und brauchen 7.000, damit diese Arbeit eben weitergeführt wird. Mhm. Die machen wirklich tolle Arbeit, auch ganz wichtige Recherchen, haben auch in Vergangenheit jetzt vor kurzem mit dem Neo-Magazin Royal und Jan Böhmermann zusammengearbeitet, auch investigative Sachen, haben einen ganz, ganz tollen Social-Media-Auftritt und Website und die brauchen halt dringend Unterstützung in Form von Abos und das ist jetzt einfach was, was ich hier gerne einfach mal kundtun würde.
Ja, die Dokus kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, guckt es euch an, tolle Arbeit, tolle Menschen.
Eine war zum Thema die Flut im Ahrtal. Eine war zum Thema Inklusion in Deutschland vor einem Jahr bei Böhmermann, wie du sagst. Und die letzte war über Sterilisation an Frauen.
Ja, richtig.
Mit Behinderung.
Genau.
Und das ist so wichtig, dass da auch im Mainstream-Medien, die machen das immer in Kooperation mit anderen Medienhäusern, dass es dann dadurch auch in der Süddeutschen erscheint oder eben im ZDF. Und das ist so wichtig.
Ja.
Gute Empfehlung.
Gerne.
Wenn die Tür jetzt gleich aufgeht, wo geht's für dich weiter?
Boah, ich würde am liebsten sagen unter die Dusche. Mir ist nämlich warm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe sogar gehört, da hinten ist eine Dusche. Und dann, glaube ich, erstmal was essen. Mhm. Ja, ich muss was essen. Habe ich nämlich heute noch nicht genug gemacht.
Ich auch nicht. Liebe Angelina, schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Fand ich super angenehm.
Danke, dass ich deine Gästin sein durfte.
Gerne.
Danke euch.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, welche Taste man drücken sollte, wenn man den Aufzug ruft. Die Antwort: immer die Richtung, in die du fahren möchtest. Willst du nach oben? Drück die Fall-nach-oben-Taste. Und willst du nach unten? Drück die nach-unten. So hält der Aufzug nur für diejenigen, die in die gleiche Richtung fahren. Und du kommst schneller ans Ziel. Willst du auch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig doch bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.